Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katharina Peetz, herzlich willkommen. System Change, not Climate Change. Systemwandel statt Klimawandel. Das fordern unter anderem die Protestierenden im rheinischen Lützerath. Wir sprechen anlässlich der Räumung des Dorfs für den Kohleabbau über die Kapitalismuskritik der Aktivistinnen und Aktivisten. Außerdem geht es um den Jahresauftakt der Automobilindustrie und wir gehen der Frage nach, warum Investitionen in Start-ups in Deutschland zurückgegangen sind. Die Räumung von Lützerath hat am frühen Morgen begonnen. Braunkohlegegnerinnen und Gegner protestieren am Tagebau Garzweiler 2 gegen die Abbaggerung des Dorfs durch den RWE-Konzern. Informationen zur aktuellen Lage von Thomas Wenkert.
Die Räumung der Ortschaft Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler 2 verläuft inzwischen ruhig. Zahlreiche Blockaden in der besetzten Ortschaft wurden mittlerweile abgebaut. Die Polizei hat mit Hilfe von Hebebühnen mehrere Aktivisten aus Bäumen geholt und auch aus einem selbstgebauten Metallkäfig. Aachens Polizeisprecher Andreas Müller spricht von einem ruhigen Einsatz. Der überwiegende Teil der Besetzer sei friedlich. Einige hätten Lützerath freiwillig verlassen. Es mussten aber auch mehrere Aktivisten von Polizeibeamten herausgetragen werden. Die Stimmung am Morgen war eine ganz andere. Da wurden Polizeibeamte mit Stein und Molotow-Cocktails beworfen. Laut Aachener Polizei werde der Einsatz in den nächsten Tagen komplexer. Da müssten etwa 30 Baumhäuser geräumt werden und die besetzten Häuser. Derzeit sei unklar, was die Einsatzkräfte gerade in den besetzten Gebäuden erwartet. Laut Gewerkschaft der Polizei sind rund 3000 Einsatzkräfte am Tagebau Garzweiler 2 im Einsatz.
Informationen von Thomas Wenkert aus Lützerath. Lützerath ist ein Symbol. Das sehen sowohl Befürworter als auch Gegnerinnen des Abbaggerns des Dorfs für den Kohleabbau so. Für die Protestierenden im rheinischen Kohlerevier geht es aber nicht nur um den Ausstieg aus fossilen Energien. Ihre Forderungen reichen weiter und sind sehr viel grundsätzlicher. Sie äußern allgemeine Kritik am Kapitalismus. Darüber will ich mit unserer Korrespondentin Vivien Leue genauer sprechen. Vivien, Sie begleiten die Proteste in Lützerath schon seit Jahren. Inwiefern spielt da Kapitalismuskritik eine Rolle?
Ja, sie ist seit Jahren großer Teil der Bewegung vor Ort, denn letztlich hat unser aller Leben und Wirtschaften ja jahrzehntelang dazu geführt, dass wir einen so hohen Energieverbrauch haben und dass die Braunkohle gebraucht wird, wohl auch noch weiter. Also wir leben in einer Wegwerfgesellschaft zum Beispiel, statt auf Kreislaufwirtschaft zu bauen, also dass alles immer wieder verwertet wird oder eben nicht auf nur ein Leben ausgerichtet ist. Und viele Unternehmen dort vor Ort im Rheinischen Revier oder das Geschäftsmodell der Unternehmen, das fußt auch auf diesem billigen Braunkohlestrom. Auch RWE als Tagebaubetreiber hat große Gewinne in den letzten Jahrzehnten damit gemacht. Und weil eben diese Klimakosten der Braunkohle immer externalisiert wurden, also auf die Gesellschaft letztlich ausgelagert, konnten viele Unternehmen diese Gewinne machen, ohne diese Klimakosten mitzutragen. Und das wird seit Jahren vor Ort von den Aktivisten und Aktivistinnen kritisiert.
Sie sagen, es wird seit Jahren kritisiert, aber man hat den Eindruck, in der öffentlichen Debatte, auch in dem Dialog mit der Politik, scheinen diese Fragen kaum diskutiert zu werden, weil der Kohleausstieg einfach das konkretere Thema ist, oder woran liegt das Ihrer Einschätzung nach?
Ja, weil die eben beschriebenen Mechanismen, diese Kritik am Kapitalismus so kompliziert ist, auch so allumfassend, also schwer zu greifen, denke ich, ist das so. Beziehungsweise auch die nötigen Veränderungen wären ja doch recht grundlegend. Aber man muss sagen, die Landespolitik, vor allem die jetzt aktuelle grüne Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubauer, geht diese Themen langsam an. Also sie hat zum Beispiel ihre ersten Unternehmensbesuche nach ihrer Amtsübernahme ausdrücklich mit dem Blickwinkel Kreislaufwirtschaft organisiert. Also Unternehmen besucht, die das schon leben oder ausprobieren. Bei einem Termin war ich dabei und da wurden dann auch eben konkrete Probleme benannt. Also dass zum Beispiel Unternehmen aktuell immer noch nach ihren Gewinnzahlen, auch Wachstumszahlen bewertet werden. Und wenn Produkte besonders lange haltbar sind, also nicht ständig neu gekauft werden müssen, dann wachsen solche Unternehmen einfach nicht.
Nun gibt es ja auch Maßnahmen für den Klimaschutz, zum Beispiel der Emissionshandel, der dazu beiträgt, dass der Kohleabbau ab 2030 ohnehin unrentabel wird, die ja in gewisser Weise auch nach kapitalistischen Mechanismen funktionieren. Wie passt das zur Kapitalismuskritik der Aktivisten?
Ja, Sie sagen, das reicht eben nicht. Und das stimmt letztlich, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass die Braunkohlereviere im Osten Deutschlands ja weiterhin mit einem Ausstiegsdatum 2038 rechnen. Und auch die haben ja sind dem Emissionshandel unterlegen. Und am Beispiel RWE zeigt sich auch, das Unternehmen hat sich schon vor längerem zu äußerst günstigen Konditionen Zertifikate gekauft. Und für das ganze Jahrzehnt, so heißt es. Und so verpufft dann natürlich dieser klimapolitische Effekt des Emissionshandels.
Wenn wir nochmal auf die Proteste in Lützerath schauen, der Verfassungsschutzpräsident Thomas Heidenwang hat ja mit Blick auf Lützerath vor einigen Tagen erklärt, man nehme auch Versuche wahr, dass sich auch gewaltbereite Linksextreme unter die friedlichen Demonstrierenden mischen könnten. Inwieweit erfolgt eine Abgrenzung von Kapitalismuskritikern zu Linksextremismus in Lützerath?
Ja, auch diese Debatte, die wird vor Ort wirklich schon seit langem geführt. Ich beobachte das und bin in dem Ort ja schon seit gut zwei Jahren immer wieder gewesen. Jetzt ist sie natürlich hochaktuell, aber letztlich ist die offizielle Meinung der Aktivisten und Aktivistinnen vor Ort, dass es eben keine gemeinsame Haltung dazu gibt. Also, dass jede Einzelne für sich entscheiden muss, wie weit er oder sie da gehen und wie weit sie sich da auch mit extremeren Gruppierungen solidarisieren oder zusammenschließen. Hier werden dann die Argumentationen der Aktivisten und Aktivistinnen vor Ort meiner Einschätzung nach schwach. Also ich glaube, sie schaden sich damit und ihrem Ziel, dem Klimaschutz. Man muss sagen, dass andere Organisationen, also so die bürgerlichen Organisationen wie Alle Dörfer bleiben, aber auch Greenpeace oder der BUND, die lehnen zum Beispiel Gewalt als Protestmittel ganz klar ab.
Sagt unsere Korrespondentin Vivien Leue. Wir haben anlässlich der Räumung des Dorfs Lützerath am Braunkohletagewerk Garzweiler 2 über die Kapitalismuskritik der Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen. Danke für das Gespräch. Der Klimawandel ist mittel- und langfristig die größte Bedrohung für die Menschheit. Zu diesem Ergebnis kommt auch der aktuelle Weltrisikobericht des Weltwirtschaftsforums, der als Diskussionsgrundlage für das Treffen in Davos nächste Woche dient. Darin prognostiziert das WEF auch einen Rückgang der Globalisierung. Informationen von Katrin Hondel.
Die Aussichten sind düster wie nie. In seinem neuen Bericht über globale Risiken sagt das Weltwirtschaftsforum ein unsicheres und turbulentes Jahrzehnt voraus. Eine neue Ära nach Jahrzehnten des Wachstums und Fortschritts. Auf die Globalisierung folgten nun Deglobalisierung und Rückschritt, so die Prognose des WEF, basierend auf einer Umfrage unter rund 1200 Expertinnen und Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. Die Kluft zwischen reichen und armen Ländern werde weiter wachsen, so die Warnung der Befragten. Aktuelles Risiko Nummer 1, die steigenden Lebenshaltungskosten. WEF-Geschäftsführerin Saadia Saidi.
Today, energy crisis at the very top, food crisis, cost of living.
Heute sind die größten Risiken die Energiekrise, die Nahrungsmittelkrise und die damit verbundenen hohen Lebenshaltungskosten. In 2 Jahren wird dieses Risiko weiter ganz oben auf unserer Liste stehen. In 10 Jahren aber wird die Gefahrenliste von der Klimakrise dominiert sein und ihren Folgen, wie zum Beispiel massiven unfreiwilligen Migrations- und Fluchtbewegungen. WEF-Managerin Saidi spricht von einer toxischen Mischung globaler Risiken. Nach den Lebenshaltungskosten nennt das neue Ranking als akute Gefahren Naturkatastrophen und Extremwetterereignisse, wirtschaftliche Konfrontation sowie Versagen beim Eindämmen des Klimawandels. Wir leben gerade in einer Welt, in der das, was wissenschaftlich dringend nötig wäre, nicht in die politische Agenda passt. Bei der COP27 ist es misslungen, den Rückzug aus fossilen Energien zu beschließen. Das war eine verpasste Gelegenheit. So John Scott von der Zurich Insurance Group bei der Vorstellung des globalen Risikoberichts. Gegen Ende des Jahrzehnts aber könnten Politik und Wirtschaft den ökologischen Gefahren nicht mehr ausweichen, warnt der Bericht. Klimawandel, Artensterben, der Kollaps von Ökosystemen drohen. Die Menschheit bewege sich auf einen Kipppunkt zu. Um das Schlimmste zu verhindern, seien weltweite Anstrengungen nötig. Der Bericht über globale Risiken wurde kurz vor der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums kommende Woche in Davos veröffentlicht. Die Veranstaltung dort hat das Motto Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt.
Der Beitrag von Katrin Hondel über den Weltrisikobericht. Die deutsche Automobilbranche will nach eigenen Angaben Vorbild für Klimaschutz und Werte sein. Das erklärte die Chefin des Verbands der Automobilindustrie, Hildegard Müller, bei der Jahresauftaktveranstaltung. Dafür müsse Deutschland als Standort jedoch international relevant bleiben. Nadine Lindner über die Sorgen und Forderungen der Autobranche.
Es ist ein durchwachsener Jahresrückblick des Verbands der Automobilindustrie. Manuel Kallweit, Chefvolkswirt beim VDA.
Auch im Jahr 2022 limitierte der Mangel an Vorprodukten die Pkw-Produktion in Deutschland.
Bei den knapp 2,7 Millionen Neuzulassungen 2022 war fast jedes dritte Auto mit einem E-Motor ausgestattet. Die Hälfte davon wiederum fährt rein batterieelektrisch. Für das Jahr 2023 gibt es immerhin etwas mehr Optimismus, auch wegen stabilerer Lieferketten. In Deutschland rechnet der VDA mit einem leichten Wachstum des Pkw-Marktes von 2%. Der VDA verteidigte zudem seine China-Geschäfte mit einem Absatz von knapp 24 Millionen Fahrzeugen in diesem Jahr. Hier würden gute Erlöse erzielt, so VDA-Chefin Hildegard Müller.
Ohne Marktanteile in China verlieren wir die Kostenvorteile durch Größe, verlieren wir die Gewinne, die wir brauchen, um die Transformation zu stemmen.
Die deutsche Automobilindustrie warnte heute vor einem Bedeutungsverlust im weltweiten Standortwettbewerb. Die Furcht ist groß, dass Deutschland bzw. Europa durch die Konfrontation mit China sowie milliardenschweren Förderprogrammen in den USA, konkret den Inflation Reduction Act, den Anschluss verlieren könnte. Die reinen Energiekosten pro Fahrzeug beispielsweise betragen in Europa 800 Euro, in den USA sind es nur 250 Euro, so Hildegard Müller.
Der Inflation Reduction Act ist also bei aller notwendigen und berechtigten Kritik auch ein Weckruf für uns. Deutschland hat in der Automobilindustrie die höchsten Arbeitskosten inklusive Personalzusatzkosten weltweit. Die USA liegen über ein Drittel niedriger. Die Gaspreise in Europa waren in den letzten Monaten teilweise fünfmal so hoch wie in den USA.
Ende 2021 waren 780.000 Menschen in der deutschen Automobilbranche tätig. Allerdings haben kleinere Zulieferer zu kämpfen, so Müller. Der Verband der Automobilindustrie nutzte seine Jahresauftaktkonferenz auch dafür, Forderungen in Richtung Bundespolitik zu formulieren, wie gestern schon beim Autogipfel im Kanzleramt. Der Bau neuer Straßen, über den die Ampel gerade streitet, dürfte nicht verhindert werden. Außerdem mahnte VDA-Chefin Müller, die Ampelregierung müsse in Brüssel stärker mit einer Stimme sprechen, wenn es um die Verhandlungen zur Abgasnorm Euro 7 geht. Im Zentrum der VDA-Forderungen die Sicherung der Rohstoffversorgung. Derzeit haben 3 von 4 Autoherstellern und Zulieferern Probleme, die notwendigen Rohstoffe, zum Beispiel Lithium, für den Autobau zu beschaffen. Das liege zum einen am Ukraine-Krieg, der die globalen Märkte belaste, zum anderen an der deutlich gestiegenen Nachfrage nach E-Fahrzeugen. Der VDA wünscht sich dafür eine europäische Rohstoffagentur. Für den Hochlauf der E-Mobilität brauche es zudem in Deutschland Ladeinfrastruktur und dafür vorauseilende Netzausbau. Die Kürzung des Umweltbonus als Kaufprämie sei hier nicht hilfreich. Der Autofahrerverband ADAC hingegen mahnte heute die Industrie, auch preiswertere E-Automodelle anzubieten. ADAC-Sprecherin Katrin von Randenburg im RBB.
Also es müssen unbedingt mehr Fahrzeuge und es müssen vor allem auch kleinere Fahrzeuge auf den Markt. Und das natürlich auch in einer besseren Verfügbarkeit. Das heißt, es kann schlecht sein oder es ist kein guter Zustand, wenn man ein Auto braucht und ein Interesse an einem Auto hat und das dann erst 12 Monate später erhält.
Denn die Zeit drängt. Laut Koalitionsvertrag soll es bis zum Jahr 2030 15 Millionen E-Autos in Deutschland geben. Derzeit sind es 1 bis 1,6 Millionen.
Nadine Lindner über den Jahresrückblick und Ausblick der deutschen Autoindustrie. Nicht nur Elektroautos sind Stromfresser. Um den steigenden Strombedarf intelligenter zu ermitteln und entsprechend für mehr Energieeffizienz zu sorgen, will die Bundesregierung deshalb den Einbau smarter Stromzähler vorantreiben. Jörg Münchenberg mit den Einzelheiten.
Es ist ein wichtiger Baustein bei der Energiewende. Noch im Frühjahr soll das heute vom Bundeskabinett beschlossene Gesetz zum Einbau moderner Stromzähler in Kraft treten. Das werde dem geplanten Aufbau eines klimaneutralen Energiesystems einen enormen Schub geben, betonte heute Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen.
Wir werden im letzten Jahr ungefähr 47% der Stromerzeugung erneuerbar erreicht haben. Auch der Zuwachs der erneuerbaren Energien beginnt richtig anzuziehen, bei Solar deutlich, bei Wind beobachtbar. Das heißt auch, dass wir das Energiesystem klüger fahren müssen, klüger managen müssen. Und das heißt, wir müssen es digitalisieren.
Konkret geht es darum, die bisherigen Drehstromzähler nach und nach durch sogenannte Smart Meter zu ersetzen, die mehrere Vorteile bieten. Zum einen lassen sich Verbrauch und Kosten unmittelbar ablesen. Das wiederum macht die Technik für Verbraucherinnen und Verbraucher interessant, denn je nach Tages- und Nachtzeit schwankt der Strompreis. Mit Hilfe von modernen Stromzählern lässt sich also Geld sparen. Daneben ermöglichen Smart Meter ein besseres Lastmanagement im Stromnetz, weil die Daten für die Netzbetreiber verlässlicher und präziser zur Verfügung stehen. Mit dem Gesetzentwurf, so der Klimaschutzminister heute, gebe es jetzt einen klaren Fahrplan.
Bis 2030 sollen alle abnehmenden Stellen, also alle Haushalte, die über 6000 Kilowattstunden verbrauchen, mit Smart Meter Systemen ausgestattet werden. Also vorher gab es ein Erlaubnissystem, jetzt gibt es die Vorschrift, wo wir hinwollen.
Allerdings sollen auch Haushalte mit einem geringeren Stromverbrauch ein Recht auf den Einbau der intelligenten Stromzähler erhalten. Parallel dazu will die Bundesregierung die Digitalisierung der Energiewende durch eine Vereinfachung der bisherigen Vorschriften voranbringen. Die strengen Zertifizierungsbestimmungen sollen wegfallen. Zudem muss nicht mehr das neueste Gerät eingebaut werden. Das könne nachträglich auf den neuesten Stand gebracht werden, erklärte Habeck. Schließlich soll der Preis für die modernen Stromzähler bei 20 Euro gedeckelt werden, um so den Anreiz für die Umrüstung zu erhöhen. Datenschutzrechtliche Einwände gegen die Smart Meter wollte der Minister nicht gelten lassen.
Durch differenzierte Vorschriften ist noch einmal klargestellt worden, welche Daten erhoben werden dürfen, welche Daten übermittelt werden dürfen und vor allem, dass sie anonymisiert und gelöscht werden müssen. Also eher eine Verstrengung im Datenschutz.
Der Digitalverband Bitkom begrüßte heute den Gesetzentwurf. Smart Meter seien eine Grundvoraussetzung dafür, um die volatile Einspeisung von Ökostrom und zugleich hohe und wechselhafte Verbräuche, etwa von Elektrofahrzeugen oder Wärmepumpen, in das Stromsystem zu integrieren, sagte Bitkom-Präsidiumsmitglied Matthias Hartmann. Nach einer Umfrage des Verbandes haben 79% der Bürger angegeben, weniger Strom verbrauchen zu wollen. Smart Meter können dazu einen wichtigen Beitrag leisten.
Jörg Münchenberg über intelligente Stromzähler, deren Einbau die Bundesregierung voranbringen will. Chill-Out-Lounges, Tischfußball, aber auch viele Überstunden für wenig Geld. Das sind häufig die Assoziationen beim Wort Startup. Junge Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, die von Investoren abhängig sind. In der Pandemie hatten Startups einen Boom an Investitionen erlebt, der scheint nun aber vorbei zu sein. Oder doch nicht? Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio fasst die Ergebnisse des sogenannten Startup-Barometers der Beratungsgesellschaft EY zusammen.
Die Finanzierung für deutsche Startups bricht ein und liegt trotzdem auf einem historisch hohen Niveau. Thomas Prüfer, Partner bei EY und Autor des Startup-Barometers, erklärt diesen Widerspruch.
Wenn man sich das im längeren Zeitverlauf anguckt, dann sieht man schon, dass wir jetzt in 2022 zwar einen Rückgang haben gegenüber vorher. Wenn man es aber ins Verhältnis setzt zu all dem, was passiert ist bis 2021, dann sind wir eigentlich immer noch auf einem sehr robusten Niveau aus meiner Sicht.
9,9 Milliarden Euro steckten Investoren 2022 in deutsche Startups. Das waren 7,5 Milliarden weniger als noch im Rekordjahr 2021. Historisch betrachtet aber ist das immer noch das zweithöchste Volumen aller Zeiten. Weiterhin gefragt Software, und zwar mit den Schwerpunkten Datenanalyse und Cybersicherheit. 2022 deutlich weniger finanziert dagegen E-Commerce-Startups.
Gerade im Jahr 2021 hatten wir doch sehr, sehr hohe Investitionen in E-Commerce-Plattformen, auch getrieben durch den Corona-Boom, ne, weil eben viele von zu Hause dann auch viel bestellt haben und E-Commerce dann nochmal einen richtigen Boom erlebt hat. Da sieht man jetzt, dass die hohen Investitionsvolumina, die wir da in 2021 hatten, so in der Form in 2022 nicht wiederkamen.
Beschreibt EY-Mann Prüfer eine Entwicklung, die sich zum Beispiel in der Konsolidierung der Lebensmittellieferdienste zeigt. Regional betrachtet wiederum geben hierzulande zwei Standorte den Ton an.
Von allen Euros, die in Deutschland investiert werden, gehen fast 90% nach Berlin oder München. Berlin klassisch getrieben von E-Commerce, Fintech, auch B2B-Software und München sehr, sehr stark getrieben von sogenannten Deep Tech, also Drohnentechnologie, Flugtaxis, die dort entwickelt werden. Also das sind so Beispiele für Deep Tech.
Die Zahlen zeigen aber auch, 2023 dürfte ein schwieriges Jahr werden. 2022 ging gerade in der zweiten Jahreshälfte die Investitionsbereitschaft deutlich zurück. Der Trend zeigt also nach unten. Investoren plagen einerseits Rezessionssorgen. Andererseits haben sie durch die steigenden Zinsen inzwischen alternative Anlagemöglichkeiten, die weit weniger Risiko bergen. Franziska Teubert, Geschäftsführerin des Start-up-Verbands, sieht Jungfirmen deshalb in einem Anpassungsprozess. Und der führe weg vom Motto, Megawachstum, koste es, was es wolle.
Ja, Investoren schauen jetzt natürlich auf das Geschäftsmodell, womit wird am Ende das Geld verdient, ist das auch tatsächlich plausibel. Sie schauen natürlich auch darauf, dass die Gelder, die in das Unternehmen investiert werden, auch sinnvoll eingesetzt werden, dass der Personalaufwuchs, der in einem Unternehmen stattfindet, stabil ist und nachhaltig ist. Also das sind Zahlen, auf die jetzt verstärkt geguckt wird.
Smava, Solaris Bank, Jimdo, McMakler, Tier. In den vergangenen Monaten rollte bereits eine erste Kündigungswelle über die deutsche Startup-Szene hinweg, von der Fintech-Branche bis zum E-Scooter-Verleiher. Ein Trend, der sich 2023 verschärfen könnte, nämlich dann, wenn Startups ihr Geld verbraucht haben, aber Investoren keine Anschlussfinanzierung geben. Dann könnte es heißen, pleite gehen oder an eine größere Firma verkaufen. Der Startup-Verband erwartet entsprechend, dass 2023 ein Jahr der Übernahmen wird.
Der Beitrag von Johannes Kuhn über den Rückgang bei Investitionen in Startups. Und damit leiten wir über zum Handelstag an der Börse mit unserer Börsenreporterin Claudia Wehrle. Frau Wehrle, starten wir zunächst mit dem allgemeinen Blick auf die Börsen. Der DAX hat seine Kursgewinne weiter ausgebaut.
Widersprüchlich, was momentan passiert. Viele Anleger klammern sich an alle Daten, die auf eine nachlassende Inflation hindeuten. Damit verbunden natürlich die Hoffnung, dass die Notenbanken bald aufhören werden, die Zinsen in rasantem Tempo weiter zu erhöhen. Viele Notenbanker hingegen sprechen eine ganz andere Sprache. Da ist Finnlands Notenbankchef Olli Rehn. Er sagt, die Zinsen müssen noch deutlich weiter steigen. Aus Sicht von Österreichs Notenbankgouverneur dürfe die EZB ihren Zinserhöhungskurs nicht verlassen. Ja, und Bundesbankpräsident Joachim Nagel macht auch keinen Hehl daraus. Wir befinden uns noch inmitten eines Sturmes, sagt er. Und dieser Sturm ist noch nicht vorbei. Doch solche Wörter wollen an der Börse momentan viele nicht hören. Der DAX steigt heute deutlich um 1%. Er steht jetzt bei 14.933 Punkten.
Dann schauen wir auf die Autobranche. Wir haben vorhin in der Sendung schon den Jahresrückblick und die Erwartungen für dieses Jahr vom VDA thematisiert. Wie schlägt sich die Stimmung aktuell an den Börsen nieder?
Die Autoaktien sind heute im Plus bis über 1%. Ja, die Branche ist im Umbruch weg vom Verbrenner hin zu Fahrzeugen mit alternativen Antrieben. Der Einsatz von Technik wird in Zukunft eine viel entscheidendere Rolle spielen als bisher. Die deutschen Hersteller sind auf dem Weg in die neue Welt, aber sie sind noch längst nicht am Ziel. Und was man halt auch nicht vergessen darf, die Konkurrenz schläft nicht, auch nicht die Konkurrenz aus China. Immerhin zuletzt sind die Zahlen der Neuzulassungen ja wieder gestiegen. Die Autohersteller setzen darauf, dass die Lieferengpässe weiter abnehmen und dass die Produktion wieder rund läuft.
Eher durchwachsen ist auch die Lage im Maschinenbau. Woran liegt das?
Zunächst die gute Nachricht. Viele Unternehmen haben volle Auftragsbücher, können noch eine Zeit lang davon zehren, denn diese Aufträge müssen ja erst einmal abgearbeitet werden. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass die Folgen des Kriegs in der Ukraine Wirkung zeigen. Viele Kunden halten sich momentan mit neuen Bestellungen zurück. Das Umfeld ist schwierig und deswegen erst einmal Vorsicht bei neuen Investitionen. Der Maschinenbau ist eine sehr exportorientierte Branche. Große Anlagen werden vor allem im Ausland gebaut und von daher spielt es für die gesamte Branche eine große Rolle, wie es um die Lage der Weltwirtschaft insgesamt bestellt ist.
Es wird spekuliert, dass der Bayer-Konzern aufgespaltet werden könnte. Was nährt diese Spekulation?
Solche Spekulationen gibt es wirklich schon lange. Der Bayer-Konzern steht ja seit geraumer Zeit in der Kritik. Mit der Übernahme von Monsanto vor ein paar Jahren haben sich die Leverkusener nicht nur einen Saatguthersteller, sondern auch jede Menge Probleme eingehandelt. Die Rechtsstreitigkeiten kosten Milliarden, vom Imageschaden einmal ganz abgesehen. Und jetzt werden die Rufe nach Veränderungen wieder lauter. Da geht es nicht nur um einen neuen Chef, sondern auch um eine Neuaufstellung des Konzerns. Der Konzern hat eine Aufstellung oder eine Aufspaltung bislang stets abgelehnt. Mal schauen, was am Ende dabei herauskommt. Bayer-Aktien heute jedenfalls fast 4% im Plus.
Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall springt an. Grund ist ein neuer Großauftrag.
Ja, es sind sogar zwei Aufträge. Es geht um Munitionsaufträge von zwei NATO-Staaten. Die haben programmierbare Patronen bestellt. Die werden unter anderem zur Drohnenbekämpfung verwendet. Die Auslieferung soll in diesem und im kommenden Jahr erfolgen. Der Gesamtwert der Verträge über 30 Millionen Euro. Die Aktien von Rheinmetall dennoch 1,5% im Minus.
Und zum Schluss noch Euro, Rente und Gold.
Der Euro wird mit einem $0,0751 gehandelt, die Umlaufrendite von 2,28 auf 2,25% gesunken. Und für die Feinunze Gold muss man $1,869,99 bezahlen.
Unsere Börsenreporterin Claudia Werle zum Abschluss der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Bei meinem Kollegen Stefan Koldehoff in Kultur heute geht es gleich auch nochmal um die Räumung von Lützerath im Gespräch mit dem Politologen Wolfgang Kraushaar. Ich bin Katharina Peetz, danke fürs Zuhören und tschüss.